Es gibt eine sehr merkwürdige Sorte von Menschen. Sie werden Männer genannt. Und unter dieser an sich schon merkwürdigen Sorte von Menschen gibt es nochmal eine besonders merkwürdige Gattung: Handwerker und technisch interessierte Männer. Ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe. Ich selber habe eine Handwerkslehre absolviert. Ich bin auf einen Videokanal gestoßen. Da hat sich ein besonders merkwürdiger Mensch, der hat so Experimente durchgeführt und der hat irgendwie Spaß daran gefunden, bestimmte Gegenstände einem Druck von 100 Tonnen auszusetzen. Der hat bestimmte Gegenstände unter eine Hydraulikpresse, die ungefähr 100 Tonnen Druck ausüben kann, drunter gestellt und diesen Stempel langsam sich senken lassen und geguckt, was mit den Gegenständen passiert und hat das aufgenommen. Genau, also der hat irgendwie mal einen Diamanten dahin gelegt, was besonders Hartes, mal was besonders Weiches, eine Barbie-Puppe, eine Cola-Flasche, eine Glaskugel, Kristallglas, unter anderem eine Bowlingkugel. Können wir die vielleicht mal sehen? Genau. Und ich dachte mir, ich führe euch das mal vor, was man mit einer Bowlingkugel passiert, wenn man die 100 Tonnen Druck aussetzt. Kommt noch. Ja, was zu erwarten war, merkwürdige Menschen. Aus Statik wird manchmal Dynamik. Ja, es gab einen kurzen Moment von Statik, da war die Kugel einfach fest eingespannt und dann ab einem bestimmten Druck wurde daraus ziemlich plötzlich Dynamik, wurde daraus Bewegung. Das ist jetzt so eigentlich, ja, das ist halt so ein Laborversuch, da weiß man vorher, was passiert, kann man eine Kamera aufstellen. Etwas erschreckender ist, wenn das sowas irgendwie im Alltag passiert, wenn auf einmal in einem unerwarteten, plötzlichen Moment aus Statik Dynamik wird. Vor ein paar Jahren sind meine Frau und ich mal gegen 4 Uhr plötzlich wach gewesen und wir wussten nicht genau, warum. Wir saßen beide gleichzeitig aufrecht im Bett und es hatte irgendeinen Schlag, irgendeinen Knall getan. Und wir sind dann durch die Wohnung gegangen und wir haben festgestellt, dass unsere schöne, also dass ein Bewohner unserer Wohnung, der sonst sehr stabil unterwegs ist und keinen Ärger macht, nämlich die Glastür unserer Küche, die war einfach nachts zerborsten. Ja? Über Jahre hat die sich völlig unauffällig verhalten, hat so getan, als könnte sie kein Wässerchen trüben, völlig unverdächtig. Und dann irgendwann mal um 4 Uhr mitten in der Nacht bricht das Ding auseinander. Also da steckte irgendeine Spannung in diesem Material drin und aus welchem Grund auch immer, ohne äußere Einwirkung, auf einmal war die Stunde da und das Ding brach auseinander. Was für Werkstoffe und Materialien gilt? Stahl, was weiß ich, sucht euch was aus. Dass es so eine Materialermüdung gibt, so nennt man das, glaube ich, und dass irgendwann mal unter einem bestimmten Druck etwas bricht, das gilt auch für uns als Menschen, und zwar nicht nur für unsere Knochen, sondern auch für unsere Seele und es gilt auch für unsere Beziehungen. Wir wissen sehr wohl von Druck, den wir manchmal empfinden. Wir sprechen davon, dass wir unter Druck sind. Wir sprechen von Spannungen, Druck, den wir in einer Beziehung empfinden. Und es kann sein, dass eine Beziehung über Jahre stabil ist, aber dass da immer eine Spannung ist und dass plötzlich auf einmal aus der Statik dieser festen Beziehung, dass da eine ungute Dynamik reinkommt und dass etwas reißt, etwas zerbricht, was vorher als sehr fest erschien. Das kann es in Beziehungen geben. König David, stell euch mal vor, diese Bowlingkugel, das wäre die Welt von König David. Und wir schauen jetzt in einen Abschnitt rein, in eine Szene aus seinem Leben, wo seine Welt auseinanderbricht, wo sozusagen über Nacht aus einer festen Situation, aus einem festen Gefüge auf einmal Bewegung entsteht, eine ungute Dynamik, totaler Kontrollverlust und wo auf einmal diese Welt von David zerbricht. Wir lesen 1. Samuel 19, die ersten 12 Verse. Saul redete vor seinem Sohn Jonathan und vor allen seinen Dienern davon, dass er David gerne töten wolle. Sauls Sohn Jonathan aber hatte David sehr gern. Deshalb berichtete er David davon und sagte: Mein Vater will dich töten. Nimm dich also morgen früh in Acht. Verbirg dich in einem Versteck. Ich aber will hinausgehen und auf dem Felde gerade dort zu meinem Vater hintreten, wo du bist. Dann werde ich mit meinem Vater über dich reden und wenn ich etwas erfahre, werde ich dir Bescheid geben. Jonathan redete also zugunsten Davids mit seinem Vater und sagte zu ihm: Der König möge sich nicht an seinem Knecht David versündigen, denn er hat sich ja auch nicht an dir versündigt und seine Taten sind für dich sehr nützlich gewesen. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen. Die Rede ist von Goliath, 2 Kapitel vorher. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und den Philister erschlagen. Der Herr hat ganz Israel eine große Rettung geschenkt. Du hast es selbst gesehen und dich darüber gefreut. Warum willst du dich nun versündigen und unschuldiges Blut vergießen, indem du David ohne jeden Grund tötest? Saul hörte auf Jonathan und schwor: So wahr der Herr lebt, David soll nicht umgebracht werden. Jonathan rief David und berichtete ihm alles. Dann führte Jonathan David zu Saul und David wieder in Sauls Dienst wie vorher. Der Krieg ging weiter und David zog wieder gegen die Philister in den Kampf. Er brachte ihnen eine schwere Niederlage bei und sie ergriffen die Flucht. Doch dann kam vom Herrn ein böser Geist über Saul, während er in seinem Haus saß und den Speer in der Hand hielt. David schlug mit der Hand die Saiten. Da versuchte Saul, David mit dem Speer an die Wand zu spießen, aber er wich Saul aus, sodass der Speer in die Wand fuhr. David floh und brachte sich noch in derselben Nacht in Sicherheit. Saul schickte Boten zum Haus Davids, die ihm auflauern und ihn am nächsten Morgen töten sollten. Doch Michal, Davids Frau, warnte ihn und sagte: Wenn du dich nicht noch in dieser Nacht in Sicherheit bringst, wirst du morgen früh umgebracht. Michal ließ David durch das Fenster hinab, sodass er fliehen und sich in Sicherheit bringen konnte. Ich bete mit uns. Herr, Ereignisse aus einer Zeit von vor 3000 Jahren ungefähr, aus einer ganz anderen Gesellschaft, ganz anderen Kultur. Wir danken dir, dass du derselbe Gott bist. Und wir danken dir, dass wir heute mit dir zu tun haben können. Und ich bete, dass du unser Herz, unser Verstehen öffnest, auch unser Wollen, unsere Entscheidungsfähigkeit. Wir laden dich ein, uns anzusprechen, dass wir lernen und verstehen, was wir aus diesem Bericht mitnehmen können und was wir und wie wir das auf unser Leben anwenden können. Rede, Herr. Danke. Amen. Ja, zunächst nochmal grundsätzlich ein bisschen was zu dieser Figur David. Warum ist das interessant? Warum ist das nützlich? Warum ist das wichtig für uns, dass wir uns nun über so eine lange Zeit bis zu den Sommerferien mit dieser Person König David beschäftigen? Einmal nochmal der Hinweis. Wir sind hier nicht, das ist jetzt nicht sowas wie eine Artus-Sage oder sowas. Ja, Tafelrunde gibt es da auch, aber wir bewegen uns hier wirklich auf historischem Grund. Ich war in Jerusalem, und ich habe Grundmauern gesehen vom Davidischen Palast. Also da wird viel gegraben und man findet einiges, auch aus der Zeit. Ein liberal-jüdischer Jude, der uns da als Reisebegleiter zugeordnet war, hat uns erzählt, wenn es so um 2000 Jahre alte Stätten geht, das sind eigentlich so eher die jüngeren Stätten in Israel. Also dieses Land, da kommt einem so viel Geschichte entgegen und da findet man Bauten aus der Zeit von vor 3000 Jahren, vor 3500 Jahren. Sehr beeindruckend. Dringende Empfehlung. Ja, David ist wichtig für uns. Was er hinterlassen hat, ist zunächst einmal dieses Buch der Psalmen. Und diese Psalmen, wenn man die so rauf und runter liest, wir haben letzte Woche, glaube ich, 3 oder 4 Psalmen gelesen, die da uns zugeordnet waren für die verschiedenen Tage. Wir merken, da ist eine intensive, leidenschaftliche Beziehung zu Jesus, zu Gott, genau. Da war ist eine große Nähe zu Gott da. Eine große Verbundenheit, große Leidenschaft, große Offenheit, starkes Vertrauen. Genau. Also das ist, wenn man so will, das Testament, die Hinterlassenschaft von König David. Eine intensive, leidenschaftliche Beziehung zu Gott, eine besondere Nähe zu Gott. Das andere ist, dass in der Erinnerung, in der Geschichte Israels, dieses Zeitalter Davids, diese 40 Jahre und auch noch die folgenden 40 Jahre, das Königtum seines Sohnes Salomos, das ist das goldene Zeitalter, das ist das Idealbild für die folgenden Jahrhunderte und man kann sogar sagen Jahrtausende gewesen. Also das ist das Modellkönigtum und das Reich Israel, das Volk Gottes, hat seine größte Ausdehnung, seinen stärksten Einfluss entfaltet unter König David. Man könnte sich das, also diese beiden Dinge, diese beiden Hinterlassenschaften von König David, einerseits die Psalmen, dieser Ausdruck von Beziehung zu Gott, andererseits dieses ja, sehr erdverbundene, bodenständige, dieser große Staat, den er aufgebaut hat. Man könnte es sehen wie so eine Vertikale und eine Horizontale. Und wir sehen an dem Leben von David einen Zusammenhang, eine intensive Beziehung zu Gott, eine große Nähe zu Gott und ein starker Einfluss, den Gott diesen Menschen gegeben hat. Obwohl es nebenbei bemerkt, wirklich auch ein fragwürdiger Mensch war. Also alle, die jetzt mitgelesen haben im ersten Buch Samuel, die sind schon auf das eine oder andere Anstößige gekommen. Und es wird sehr deutlich, David war wirklich ein Mensch mit Schattenseiten. Und das, was uns manchmal erschüttert, wenn wir die Psalmen lesen, wenn wir da irgendwie eine sehr scharfe Feindklage lesen und denken, was ist das denn? Was ist das denn für ein Abgrund? Das widert uns zunächst einmal an. Diese Auslassungen über Feinde, die wir manchmal auch in den Psalmen finden. Dieser Ausdruck von Hass gegenüber Feinden. Wir finden das anstößig. Auf der anderen Seite finde ich es irgendwie tröstlich, weil ich weiß, ich selbst mit meinen Abgründen und mit der Hasskappe, die ich manchmal aufhabe, mit dem Zorn, mit dem ich manchmal unterwegs bin, ich weiß, ich darf das vor Gott bearbeiten. Wir finden es in dem Psalm vor, wie David es vor Gott bearbeitet hat. Und das ist mir ein Modell, eine Vorlage. Ich darf das ungefiltert, ich darf das vor Gott bearbeiten. So viel nochmal zu König David allgemein. Ja, wir finden hier in der Szene, in die wir Einblick bekommen haben, die ich eben gelesen habe, da geht es um eine typische Szene eigentlich in einem Königshof. Ein despotischer Herrscher wird argwöhnisch, fast misstrauend gegenüber einem Emporkömmling. Das findet man immer wieder in der Menschheitsgeschichte, dass es solche Konstellationen gab, solche kritischen Konstellationen. Da ist einer an der Macht und da ist ein anderer da, auf einmal ein Rivale, dem die Sympathien zufliegen. Und die Person, der König, der Fürst an der Macht, der entwickelt Argwohn, Abneigung, Misstrauen gegenüber diesem Emporkömmling. Und es spitzt sich zu. Wir lesen, dass es sich zuspitzt. In den Kapiteln vorher merken wir, wie sich das, finden wir Bemerkungen, wie sich das aufgebaut hat, eher so in den Gedanken Sauls. Und hier wird eine Grenze überschritten. Aus den Affekten, aus den Gefühlen, aus der Abneigung, aus dem Misstrauen wird ein Plan. Saul fängt an zu reden, offen zu reden darüber, gegenüber seinen Knechten, gegenüber seinem eigenen Sohn, dass er David töten will. Also wenn man so will, in seiner Tafelrunde legt er diese Pläne offen. Die Spannung zwischen den beiden baut sich auf, sie spitzt sich zu, die Situation wird instabil. Und wenn wir uns nochmal vorstellen, das Leben Davids wie so eine Bowlingkugel, dieses sichere Leben, eigentlich auch dieser enorme Aufstieg, den wir bisher bei David gesehen haben, das fängt an, auseinander zu fliegen. Spannungen zwischen Menschen bauen sich auf. Über die Länge der Zeit bauen sie sich auf, spitzen sie sich zu. Man spricht von kalten Konflikten, die zu heißen Konflikten werden. Ich lade dich einmal kurz, fünf Personen, das festzustellen, welche sind so die fünf Personen, mit denen du dich in deinen Gedanken oder auch mit deinen Gefühlen am meisten beschäftigst. Fünf Personen, mit denen du dich beschäftigst, die dir immer wieder durch den Kopf gehen. Kurz drüber nachdenken, wer sind diese fünf Personen? Tauchen mit Sicherheit Leute aus deiner Familie auf, Hausgenossen, WG-Genossen, Kollegen, Vorgesetzte. Aber wenn du darüber weiter nachdenkst, mit bestimmten Personen beschäftigst du dich immer wieder, weil da Spannungen sind, weil da eine bestimmte Frustration ist, weil da ein Ärger ist. Spannungen bauen sich auf. Und vielleicht ahnen wir, dass manchmal aus der Statik Dynamik werden könnte, dass da, wo eine leise Spannung, ein stiller, ein kalter Konflikt ist, dass das irgendwann einmal bös enden könnte, dass das eskalieren könnte. Ich möchte euch einfach Mut machen, nicht die Augen davor zu verschließen. Solange ihr es in der Hand habt und steuern könnt, solche Situationen anzugehen, auf Menschen zuzugehen. Das, was in unserem Beziehungsnetz los ist, wenn man so will, in der Horizontalen, in unserem Miteinander, in unserem Beziehungsnetz, in unserer Familie, in der Großfamilie, auch in der Gemeinde unter Mitarbeitern, was da los ist, was da an Spannung da ist oder auch was da an Eintracht da ist, wir können das alles nicht trennen von der Vertikalen, von unserer Beziehung zu Gott. Und das, was an zwischenmenschlichen Spannung da ist, das ist ein ganz starkes Lernfeld für unsere Beziehung zu Gott. Eigentlich geht das nicht, dass wir sagen, also ich bin mit 20 Menschen zerstritten, aber mit Gott bin ich total dicke. Wahrscheinlich ist das eine Illusion. Unsere Beziehungsfähigkeit, wir haben irgendwie nur eine Schnittstelle. Und wie wir vor Gott sind, mit Gott unterwegs sind, das muss sich zwangsläufig auswirken auf unser Miteinander. Und was in unserem Miteinander nicht in Ordnung ist, das legt sich irgendwie auch auf unsere Beziehung zu Gott. Manchmal kannst du Schwierigkeiten, die du mit Gott hast, mit einem Gegenüber bearbeiten. Manchmal kannst du Schwierigkeiten, die du mit einem Gegenüber hast, mit Gott bearbeiten. Aber ich mache dir Mut, wenn du feststellst, da ist eine Spannung, wenn du sogar die Ahnung hast, da baut sich etwas auf. Das wird nicht weniger, das nimmt mich nicht ab, sondern es nimmt eher zu, es wird eher schwieriger. Dringende Ermutigung, das anzugehen. Ja, bei David wird eben aus der Statik eine Dynamik, es eskaliert. Und unser großes Thema ist es ja, wie können wir Gott lieben? Und die Frage, mit der wir uns jetzt beschäftigen, anhand dieser Szene, ist die, wie können wir in so einer Situation von totalem Kontrollverlust, wenn unsere Welt zusammenbricht, was heißt es da überhaupt, Gott zu lieben? Was heißt es in solchen Situationen, Gott zu lieben? Erster Gedanke dazu, Gott ist schuld. Schuld in Anführungszeichen, ist sehr problematisch, von Gott und Schuld zu sprechen. Aber ich weise euch darauf hin, in diesem Abschnitt gibt es eine sehr merkwürdige Stelle, auch sehr anstößige Stelle. Ich möchte wetten, die Hälfte von euch ist da drüber schon gestolpert, dass die Rede von einem bösen Geist vom Herrn. Und der kommt auf Saul, so wird es erzählt, und Saul zuckt nervös mit dem Speer in seiner Hand, in seiner Kammer irgendwie. David war da, David, begnadeter Musiker, er hatte eigentlich den Auftrag, seine Harfe zu spielen und zu singen und diesen Schatten zu vertreiben. Und in dem Moment hat es nicht geklappt, Saul nimmt den Speer und schleudert ihn auf David. Das ist eine sehr sperrige Stelle, ich sage gleich noch ein bisschen mehr dazu, aber halten wir zunächst einmal fest, Gott arbeitet, er wirkt darauf hin, dass dieser Konflikt eskaliert. Er wirkt mit darauf hin, dass Saul die Beherrschung verliert. Ich finde das total anstößig. Ja? Also wenn wir in solchen Situationen sind, wo wir spüren, da baut sich etwas auf, da ist eine Bedrohung, da ist eine Spannung, da liegt ein Streit in der Luft. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich bete immer, Herr, hilf, dass es sich beruhigt. Hilf, dass es wieder gut wird. Das liegt uns auf den Lippen, dass wir in die Richtung beten. Und es kann sein, dass Gott sagt, nein, ich will es krachen lassen. Das muss an die Oberfläche. Was da brodelt, was da unter der Oberfläche gärt, es muss an die Oberfläche. Es soll nicht unter der Decke gehalten werden, sondern es soll auf den Tisch kommen, es soll rauskommen, es muss rauskommen. Also Gott ist in dem Sinne schuld, dass er mit daran arbeitet oder mit daran wirkt, dass diese Situation, diese Beziehungskonstellation zwischen Saul und David, dass sie eskaliert. Wie können wir jetzt Gott lieben? Was heißt es, Gott zu lieben in so einer maximal unangenehmen Situation, die wir uns überhaupt nicht wünschen? Was heißt es, Gott zu lieben? Es heißt zunächst einmal anzuerkennen und anzunehmen, Gott kann eine Situation eskalieren lassen. Gott ist Gott. Und wenn wir die Kontrolle verlieren und wenn Menschen die Beherrschung verlieren, heißt das noch lange nicht, dass Gott die Kontrolle verliert. Sondern es heißt nur, wir verlieren die Kontrolle. Vielleicht unser Gegenüber, ein anderer Mensch, verliert die Beherrschung. Eine maximal unangenehme Situation. Es gibt Leute, die sind da robuster. Ich selber kann da ganz schlecht nur mit umgehen. Es kann sein, dass Gott sagt, es muss an die Oberfläche, es muss ans Licht, es muss krachen. Und Gott darf das. Er darf solche Situationen zu einer Eskalation führen. Gott ist Gott. Gott lieben in solchen Situationen heißt anzuerkennen, Gott, du verlierst nicht die Kontrolle, wenn ich die Kontrolle verliere. Ich bin ein Geschöpf, ich bin begrenzt. Mir werden Dinge entwunden, aber du behältst immer die Zügel. Das zunächst einmal anzuerkennen. Loslassen und Gott lassen. Wichtig ist, in solchen Situationen wirklich die Situation Gott anzubefehlen und Gott einzuladen, zu wirken und sich in dieser Situation durchzusetzen und zu zeigen und es zu einem guten Ziel zu bringen. Das heißt es, zunächst einmal in so einer Situation Gott zu lieben. Was heißt es weiter, Gott zu lieben? Klingt ein bisschen gegensätzlich. Gott ist nicht schuldig. Was meine ich damit? Solche Situationen, also führen uns das wieder vor Augen, ein böser Geist von Gott, genau das geht uns durch den Kopf. Wir fragen, wir werden manchmal irre an der Güte Gottes. Wir fragen uns, ist Gott wirklich gut, wenn Gott bestimmte Dinge, bestimmte Katastrophen zulässt. Das, was erstmal so beim Lesen so ein Denkproblem ist, Gott ist doch gut und wie kann irgendwie ein böser Geist von dem kommen, das wird zu einem ganz tiefen, gefühlsmäßigen Problem, wenn wir in einer Situation sind, wo wir die Kontrolle verlieren und von Streit und wo Menschen die Beherrschung verlieren, wo wir Angst bekommen, Panik bekommen, wo wir nicht mehr aus noch ein wissen, dann stellt sich sehr schnell auf einer sehr tiefen Ebene nochmal diese Frage, ist Gott wirklich gut? Und wir können Gott lieben in solchen Situationen, indem wir festhalten an der Güte Gottes. Ja, es ist wahr, Gott hat mitgewirkt daran, er hat mit darauf hingewirkt, dass ein Saul die Beherrschung verloren hat, und dass sich da etwas ganz Böses gezeigt hat in Saul. Aber Gott hat vor allen Dingen darin gewirkt, dass David rechtzeitig ausgewichen ist. Gott hat vor allen Dingen darin gewirkt, dass da ein Jonathan war, der Fürsprache gehalten hat. Gott hat vor allen Dingen darin gewirkt, dass die Michal, Davids Frau, den Instinkt hatte, jetzt wird's brenzlig, jetzt muss der Kerl aus dem Fenster raus. Jetzt muss er weg. David wird von Gott wie in so eine Art Geburtskanal geschickt. Da ist auf einmal dieser Stempel von oben, diese 100 Tonnen, dieser gigantische Druck. Aber da sind auch Kräfte, die helfen David zu entkommen. Er ist bewahrt. Es ist ein enormer Druck da, es spitzt sich zu, es eskaliert. Aber David bleibt bewahrt und Gott behält die volle Kontrolle. Gott ist gut. Wenn wir in so einer Situation sind, uns kommen solche Gedanken. Ist Gott wirklich gut? Und es ist wichtig, gerade für unser Durchkommen, dass wir daran festhalten, Gott ist gut, er meint es gut, auch wenn die Situation nicht schön zu reden ist und wenn sie ganz hässlich ist. Gott ist gut und Gott wird das zu einem guten Ausgang führen. Genau, man könnte noch viel darüber rätseln, was hat es da auf sich mit dem bösen Geist von Gott. Herzliche Einladung, wir haben so eine E-Mail-Adresse, bibelfragen@andreasgemeinde.net. Fragt mich gern per E-Mail. Das wird jetzt nicht in der Predigt passen, aber ich kann noch ein paar Verstehenshilfen an der Stelle euch anbieten. Auch sonst, wenn ihr selber beim Lesen von diesen Abschnitten, wenn euch da Fragen aufkommen, wenn euch in der Gruppe Fragen aufkommen, herzliche Einladung, das einfach zu äußern. Es ist völlig klar, da ist manches echt sperrige und manche Kröten da, die nicht so leicht zu schlucken sind in diesen Texten. Bringt es ins Gespräch ein. David ist nicht schuld. Wir bleiben bei dieser Frage, wer ist eigentlich schuld? Bei solchen Katastrophen, wenn irgendwas auseinanderfliegt in Deutschland, bei irgendeiner Katastrophe, wenn eine Brücke einstürzt, sofort sind die Versicherungen da und es wird sofort gefragt, wer ist schuld? Wo liegt hier eigentlich die Schuld? Menschliches Versagen, Materialermüdung, was auch immer. Wir bleiben mal bei dieser Schuldfrage, wer ist schuld? Und David ist auch nicht schuld. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass David sich in dieser Situation fragt, was ist eigentlich falsch mit mir? Wenn du, wenn ich, wenn wir einem irrationalen Hass, einer Abneigung, einer Zerstörungswut uns ausgesetzt sehen, dann fragen wir uns, was ist falsch mit mir? Was ist falsch mit mir? Das ist ganz normal, dass wir uns diese Frage stellen. David hat eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt eine relativ steile Karriere hingelegt. Er ist gesalbt worden. Das war eher so ein familiäres Ereignis, nicht so öffentlich. Aber da war eine ganz große Vergewisserung. Gott ist mit mir. Er ist für mich, er ist mit mir. Er ist zum König gesalbt worden. War noch nicht öffentlich, eher so eine private, symbolische Handlung. Aber David wusste, Gott ist mit mir, sein Geist ist mit mir. Dann zeigt sich das zum ersten Mal, als er diesen Elitesoldaten Goliath besiegt. Dann kommt er an den Königshof. Zunächst einmal als Musiker. Er wird an die Front geschickt. Er wird zu einem Offizier. Die Sympathien fliegen ihm zu, vor allem die Sympathien der Frauen fliegen ihm zu. Er darf schließlich in den Königshof einheiraten. Er heiratet die Tochter Sauls. Also es geht steil bergauf. Alles stimmt, die Richtung stimmt. Und jetzt ist auf einmal da dieser Bruch, diese totale Ohnmacht. Wir können eine Menge davon lernen. Mit Menschen, die Gott lieben, passieren solche Dinge. Es geht nicht immer nur linear, schön, glatt, geradeaus, bergauf. Und auch wenn du im Herzen vielleicht das irgendwie trägst, Gott hat etwas mit mir vor, Gott hat mir mal was gesagt, Gott hat Gutes mit mir vor, wir finden das in der Bibel, wir finden das bei David. Es gibt Momente, die überhaupt nicht danach aussehen. Und es gibt manchmal sogar Monate, Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte, wo sich nichts von dem zeigt, was wir glauben und hoffen. Und wir sind hier genau an dieser Zäsur, an dieser Schnittstelle. Nachdem eigentlich alles nach einem steilen, kometenhaften Aufstieg von David aussieht, kommt hier ein Bruch. Und wir werden das weitersehen. Es folgen Jahre von Wirrwarr und von Unklarheit. Mit Menschen, die Gott lieben, passieren solche Sachen. Und es ist nichts verkehrt. Und wenn du in so einer Situation bist und wenn du verunsichert bist und dich fragst, was ist eigentlich los? Habe ich was falsch gemacht? Bin ich an irgendwas schuld? Lass dich nicht irre machen. David war natürlich ein fehlerhafter Mensch. Wir sind natürlich fehlerhafte Menschen. Aber dass David das widerfahren ist, das lag nicht an irgendwelchen Fehlern. David hätte sich zurückziehen und anfangen können zu grübeln, was habe ich jetzt falsch gemacht, wo bin ich falsch. Er hätte sich in sich selbst zurückziehen können, er hätte irgendwie in einem bohrenden Grübeln und Fragen enden können. Gott liebt uns. David Es besteht aus drei Konsonanten im Hebräischen. Dalet, Waf, Dalet nochmal, David. Und dieselbe Folge von Konsonanten kann man auch mit anderen Vokalen belegen, heißt dann Dod. Das heißt Geliebter. Geliebter. Und das darfst du mitnehmen. Gerade in solchen Situationen, wo du irgendwie den Zugriff, die Kontrolle verlierst, lass dich nicht verunsichern. Du bist geliebt von Gott. Grübel nicht zu sehr über dich selbst nach. Du bist geliebt. Den ganzen Abschnitt, der sagt keinen Piep. David hat ja viel von sich gegeben, wenn man mal sich die Psalmen anguckt. Aber in dieser Situation ist er verstummt, wie ein Schaf, das zum Schlachten geführt wird. Er ist total verstummt. Er ist wirklich ohnmächtig. Jonathan redet sich um Kopf und Kragen. Saul redet und brummt was. Michal redet, David schweigt. Er weicht einfach aus in dieser Situation. Er senkt nicht die Hörner. Er kämpft nicht gegen Saul. Er schlägt nicht zurück. Ein Mann, dem Gott so viel Macht geben wollte und gegeben hat, der Mann, der diese starke Expansion später erleben durfte seines Reiches, er haut hier einfach ab. Er ist völlig hilflos und er weicht einfach aus. Er weicht einfach aus. Er überlässt seine Sache Gott. Wenn du in so einer Situation bist, ich ermutige dich, lass dich nicht gegen Menschen polarisieren. Lass dich nicht gegen Menschen polarisieren. Das liegt nahe. Also David, Saul, also nichts läge näher, als dass David zornig ist auf Saul. Nach Jahren der Verfolgung, ich nehme das mal vorweg, Saul verfolgt David über Jahre. Und dann gibt es eine Begegnung zwischen David und Saul. Und wisst ihr, wie David Saul anredet? Er redet ihn an mit den Worten, mein Herr und mein König. Und wenig später sogar, mein Vater. Das ist das, was Gott uns beibringen will, auch in solchen Situationen. Liebe lernen wir nicht, wenn wir immer mit netten und wohlwollenden Menschen zu tun haben. Sondern lieben, so wie Gott liebt, lernen wir in unangenehmen Situationen mit Menschen, die uns zusetzen. Gott liebt uns alle, völlig unabhängig von unserer Tagesform und unseren Vergehen. Gottes Liebe ist ein unerklärliches Rätsel. Und in Menschen, die ihn lieben, möchte er diese Liebe nach und nach hervorbringen. Er möchte, dass wir lernen, Menschen konstant zu lieben, egal wie sie sich verhalten, unabhängig davon, ob sie uns zugewandt sind oder uns abgewandt sind. Das können wir lernen in solchen Situationen. Wir können lernen, uns nicht gegen Menschen polarisieren zu lassen. Aus Statik wird Dynamik. Vor ein paar Wochen ist in unguter Weise für unser schönes Auto aus Statik Dynamik geworden. Wir sind auf einer Kreuzung, ich war selbst nicht dabei, meine Frau und mein Sohn, die waren dabei, wir sind mitgenommen worden von einem Laster. Es waren jetzt keine 100 Tonnen, aber vielleicht so 20. Und dieser Stempel hat also einen erheblichen Abdruck auf unserem Auto hinterlassen, wir hatten Totalschaden. Und das Schwierige war, meine Frau hat das sozusagen in erster Linie ausgebadet, dass der Fahrer dieses Lastwagens heftige Schuldzuweisungen und Schuldvorwürfe von sich gegeben hat in dieser Situation, sobald die sich begegnet sind und auch als die Polizei da war. Und die Polizei hat hinterher bei diesem Unfall auf eine Schuldteilung hat den Unfall so erfasst, dass sowohl der Lastwagenfahrer als auch meine Frau schuldig wären. Wir waren natürlich ganz schön aufgelöst. Das war kurz vor meinem Abflug nach Israel. Das hat uns ganz schön nochmal durchgeschleudert. Wir haben gebetet für die Situation und wir haben auch überlegt, müssen wir uns Rechtsbeistand holen. Weil wir schon eigentlich der Überzeugung waren, dass meine Frau keine Schuld hatte. Wir haben uns dagegen entschieden. Wir haben die Sachen unserer Versicherung überlassen, beziehungsweise der Polizei. Und jetzt vor ein paar Tagen, es gibt ja bestimmte Dinge, die müssen unbedingt von der Kanzel erwähnt werden, kam ein Bescheid, dass meine Frau nicht schuldig ist. Genau. Ja. Genau. Ja, und wir haben einfach einmal mehr gelernt, es lohnt sich. Es lohnt sich. Ich will das jetzt, es kann manchmal angebracht sein, einen Rechtsstreit zu unternehmen. Ich will das jetzt nicht irgendwie pauschal verboten wissen hier von der Kanzel. Aber es lohnt sich, zumindest ist das, wenn wir uns nicht gegen Menschen polarisieren lassen. Wenn wir aufpassen auf unser Herz, dass wir Menschen vergeben und wenn wir immer wieder auch unsere Sache, auch unsere Konflikte in Gottes Hände legen. Ich möchte beten und ich bitte die Musiker nach vorne zu kommen. Gott, wir danken dir, dass du die ganze Zeit da warst in dieser Situation, dass du vor allen Dingen David nah warst. Und ich danke dir dafür, dass du jedem von uns nahe sein willst. Wir laden dich ein, in unsere Situation zu kommen, in unsere Konfliktsituation zu kommen. Wir laden dich ein, in unser Herz, in unser Leben zu kommen. Wir danken dir, dass du es für David gut gemacht hast, auch wenn es durch schwierige Zeiten ging, Herr. Wir danken dir für das, was wir lernen dürfen, dass du die Menschen, mit denen du unterwegs bist, nicht immer und nicht unbedingt schonst, aber dass du es zu einem guten Ziel bringst. Und wir beten, dass wir durchhalten in schwierigen Situationen. Amen.